ARD.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus Karlsruhe, aus der ARD-Rechtsredaktion. Wir sind heute wieder dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Mit mir im Studio ist unser Rechtsreferendar, Tobias Hinnerx. Hallo, Tobias.
Moin Christoph.
Grüß dich. Alter Podcast-Hase schon bei uns hier
inzwischen. Oh, ich weiß nicht.
Ja, doch. Also das ist schon eine gute Quote hier. Wir, Tobias, sind heute auf den Wolf gekommen, auf einen ganz speziellen. Aber wir werden auch generell das Thema weiten und klären, was der Bundestag zum Wolf an sich beschlossen hat. Wir nehmen diesen Podcast heute hier am Mittwoch, den 11. März auf, sage ich jetzt ganz offen, denn das ist ein ganz besonderes Datum für ein ganz bestimmtes Tier. Worum geht's da?
Genau, es geht um den Wolf GW2672M. Man kennt ihn vielleicht besser als Hornes Grindewolf, so nennen ihn seine Freunde. Der hat sich nämlich über die Ziellinie heute gerettet. Er darf nämlich ab heute nicht mehr abgeschossen werden.
Über die Ziellinie gerettet, darf nicht mehr abgeschossen werden, das klingt alles spannend. Was genau das alles bedeutet, erklären wir euch. Aber erstmal von Anfang an, es geht um einen frei lebenden Wolf. Den hat das Umweltministerium Baden-Württemberg zum Abschuss freigegeben. Du hast eben den Namen genannt, den Hornes Grindewolf. Für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen im Südwesten Deutschlands, die Hornes Grinde ist ein Berg im Schwarzwald, laut Wikipedia, wenn man dem glauben darf, der höchste Berg im Nordschwarzwald. Und eben dort an diesem Berg oder um diesen Berg herum wurde dieser eine spezielle Wolf relativ häufig gesichtet. Und ja, und was sich daraus erfolgt hat, das hat viele Menschen und auch die Justiz bewegt in den letzten Wochen in Baden-Württemberg.
Ja, unsere Geschichte, die beginnt im Januar 23. Da kommt ein Wolf in den Nordschwarzwald. Und zwar im Laufe des Jahres wird er dann da sesshaft und wird dann auch 2024 180 Mal etwa gesichtet. Im Frühling 2024, da hat er dann schon angefangen, bei zwei Gelegenheiten Menschen zu verfolgen, die dort mit ihren Hunden spazieren gegangen sind und das sogar über mehrere Kilometer. Deswegen wurde er dann auch sehr schnell als problematisch eingestuft.
Genau, also der Wolf hat zwar niemanden angefallen oder verletzt, aber diese Nähe zu Menschen, diese nicht vorhandene Scheu und auch speziell zu Menschen, die mit Hunden unterwegs sind, die ist dann eben doch Grund zur Sorge gewesen. Und mit dieser Einstufung als problematisch haben dann Versuche begonnen, diesen Hornes Grindewolf zu vertreiben, ihn zu fangen oder mit einem Sender auszustatten. Das hat aber ziemlich lange nicht funktioniert und deshalb hat das Umweltministerium von Baden-Württemberg, also das Landesumweltministerium, im Januar 2026 beschlossen, dieser Wolf soll getötet werden oder wie man so schön formuliert, entnommen werden soll dieser Wolf.
Genau, denn das Ministerium, das war besorgt, dass der Hornes Grindewolf seine Scheu von Menschen komplett verloren hat. Und das hatte auch seinen Grund, es gab einen regelrechten Wolf-Tourismus. Leute sind da hingefahren, haben ihn gefüttert und angelockt und man hatte Angst am Ende.
Und dieses Füttern und Anlocken, das hat die Sache natürlich nicht einfacher gemacht. So ein Wolf, der kann natürlich gefährlich sein. Und ganz allgemein macht man eben auch mit der Fütterung von Wildtieren im Zweifel eher mehr falsch als richtig. Denn das ist ein empfindlicher Eingriff ins Ökosystem. Also, der Wolf ist da, er kommt den Menschen zu nahe und das ist ein Problem. Wie ging es dann weiter?
Ja, das Ministerium, das hat die Tötung des Hornes Grindewolfes erlaubt und zwar bis zum 10. März, also bis gestern, heute der 11. März. Denn bis zum 10. März, da ging die Paarungszeit des Wolfes, die sogenannte Ranzzeit. Die Befürchtung war, dass während dieser Ranzzeit der Wolf besonders umtriebig ist und noch stärker auf Menschen zukommt als bisher. Es war also aus Sicht des Ministeriums nicht auszuschließen, dass er irgendwann auch Menschen angreifen könnte.
Was ja eigentlich ein Novum wäre, eine absolute Seltenheit, denn Wölfe sind ja eigentlich scheu und wir Menschen, wir stehen auch nicht wirklich auf dem Speiseplan von Wölfen, ne?
Genau, und deshalb gab es auch viel Kritik an dieser Entscheidung und auch ein Gerichtsverfahren rund um den Abschuss. NaturschützerInnen, die haben gegen die Abschussentscheidung geklagt und versucht, die Tötung des Wolfs im Eilverfahren noch zu verhindern. Daraus entwickelte sich ein ziemliches rechtliches Tauziehen, oder Christoph?
Absolut, so war es. Wie so oft in diesen Fällen gab es Klagen, die mit Eilanträgen verknüpft waren. Und wir hatten dann, in 2 Wochen waren es, glaube ich, 4 Wolfsbeschlüsse von 2 unterschiedlichen Gerichten bekommen. Und da haben wir natürlich hier als SWR-Justizreporter auch ganz massiv berichtet. Das Thema, das hat die Leute total bewegt, das hat man gemerkt. Es ist ein absoluter Wolfshype. Also das Thema, das war groß, das hat große Wellen geschlagen. Aber gucken wir aufs Juristische vielleicht zuerst mal. Den ersten Aufschlag hat das Verwaltungsgericht Stuttgart gemacht. Dort landete also der Eilantrag, und zwar Eilanträge eigentlich von 2 Naturschutzorganisationen. Genau. Und das, was öfter mal kommt in einem Eilverfahren bei den Verwaltungsgerichten, das kam auch hier, nämlich ein Hängebeschluss. Dieser Hängebeschluss hat also den Abschuss des Wolfes, der ja eigentlich durch Umweltministerium mit dieser Ausnahmegenehmigung erlaubt war, wieder untersagt, zumindest so lange, bis man über den Eilantrag der NaturschützerInnen entschieden hat.
Genau, so ein Hängebeschluss, da prüft das Gericht nicht inhaltlich nach, ob das in Ordnung gewesen ist oder nicht, sondern es sagt nur, wartet mal bitte, bis wir entschieden haben überhaupt. Und das hat das Gericht dann auch wenige Tage später getan und eine inhaltliche Entscheidung im Eilverfahren erlassen. Da hat das Verwaltungsgericht dann entschieden, dass die Argumente für den Abschuss die besseren gewesen sind. Deshalb hat das Verwaltungsgericht Stuttgart gesagt, naja, bisher hat der Wolf niemanden verletzt, aber es gibt keine Garantie dafür, dass das so bleibt.
Genau, ich habe nochmal die Pressemitteilung rausgeholt von diesem Tag. Ich zitiere da den Satz, der Wolf hat wiederholt und zunehmend häufiger toleriert, dass sich ihm Menschen auf unter 30 Meter annähern und sich diesen auch selbst bis auf wenige Meter genähert. Menschen sind zwar bislang noch nicht in Gefahr geraten, es gibt aber weder wissenschaftliche Erkenntnisse noch Praxiserfahrungen, dass dies bei dem gezeigten Wolfsverhalten auch weiterhin so bleibt. Vielmehr muss stets mit einer Verhaltensänderung gerechnet werden. Also der Wolf, das unbekannte Wesen, der Wolf, der nicht gut zu kalkulieren ist, der kann eben auch seine Friedfertigkeit aufgeben.
Genau, das hat das VG entschieden, aber damit waren die NaturschützerInnen, die den Eilantrag eingereicht haben, natürlich überhaupt nicht zufrieden. Deshalb haben sie auch eine Beschwerde eingereicht und sind im Eilverfahren in die nächste Instanz gegangen. Das war dann der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, und der hat seinen Sitz in Mannheim, und der hat dann auch erstmal einen Hängebeschluss erlassen, also erstmal gesagt, warte mal bitte mit dem Abschuss.
Ja, und wenige Tage später hat der VGH dann aber auch sich zu diesem Eilantrag konkret geäußert über den Hängebeschluss hinaus und hat dann aber eben auch entschieden, dass der Wolf tatsächlich abgeschossen werden darf, dass also die Eilanträge erfolglos sind, mit denen verhindert werden sollte, dass diese Ausnahmegenehmigung in Kraft bleibt.
Ja, und damit war dann auch Schicht im Schacht, jedenfalls im Eilverfahren, denn in einem Eilverfahren, da ist der VGH dann auch die letzte Instanz. Man kann weder zum Bundesverwaltungsgericht noch zum Bundesverfassungsgericht. Das konnte man vor allem nicht, weil man hatte kein Grundrecht darauf, dass ein Wolf nicht getötet wird. Seit dem 16. Februar, das war der Tag, als der VGH entschieden hat, da war also klar, der Hornisgrindewolf, der darf getötet werden, und zwar bis zum 10. März. Weil man gesagt hat, speziell während der Randzeit, schönes Wort übrigens, da ist das Tier eben besonders unruhig und umtriebig.
Wir lernen viele neue Wörter. Wölfe werden entnommen und nicht geschossen, und die Wölfe haben Randzeit. Genau. Also, der Stichtag war aber der 10. März, denn nur bis zu diesem Tag hat das Umweltministerium mit dieser Ausnahmegenehmigung gestattet, dass dieser Hornisgrindewolf getötet werden darf. Das sollte dann aber geschehen, und es war ja eigentlich auch noch Zeit. Es wurden Jäger beauftragt, die haben den Wolf aber nicht erwischt. Der ist also, wenn man so will, durchgekommen. Und nun haben wir Gewissheit, der 10. März ist vorbei. Der Hornisgrindewolf darf also weiterleben. Und das Ministerium hat dann nun auch gestern erklärt, dass diese ursprüngliche Abschusserlaubnis, die ja ausgelaufen ist, nicht mehr verlängert wird.
Der Hornisgrindewolf, der ist also erstmal sicher. Zeit für eine rechtliche Nachlese dieser turbulenten Wochen. Für die habe ich mich mit Alexander Stark unterhalten. Er ist Juniorprofessor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Leuphaner Universität Lüneburg. Moin, Herr Stark.
Guten Tag, hallo, vielen Dank für die Einladung, und ich freue mich auf das Gespräch.
Wir freuen uns auch. Wir wollen sprechen über den Hornisgrindewolf. In Niedersachsen hat man vielleicht auch ein bisschen was davon gehört. Der Wolf, der abgeschossen werden sollte und dann nicht abgeschossen durfte. Wie sehen Sie das? Durfte der Hornisgrindewolf nach der aktuellen Rechtslage abgeschossen werden?
Auch in Niedersachsen haben wir über Medien ein bisschen was davon mitbekommen, auch wenn es unsere Gemüter vielleicht nicht ganz so sehr erhitzt hat wie die im Süden. Nach der gegenwärtigen Rechtslage ist der Hornisgrindewolf eine streng geschützte Art nach der europäischen FFH-Richtlinie. Das heißt zunächst einmal für ihn, Es gilt das sogenannte Tötungsverbot. Abschüsse sind nur möglich, wenn eine Ausnahmegenehmigung nach dem Bundesnaturschutzgesetz erteilt wird. Das setzt relativ enge Voraussetzungen voraus. Es braucht einen Ausnahmegrund, also einen Schaden beispielsweise. Es darf keine andere zufriedenstellende Lösung bestehen. Und die Entnahme muss trotzdem den Erhaltungszustand der Population noch wahren oder darf ihn nicht verschlechtern. Wie ist das jetzt bezogen auf den Hornisgrindewolf? Das ist gar nicht so leicht zu beurteilen. Das Umweltministerium Baden-Württemberg begründete die Ausnahmegenehmigung damit, dass der Wolf wiederholt Hunde und Menschen auf kurze Distanz aufgesucht habe und seine Scheu vor Menschen verloren haben könnte. Daraus leitete es eben eine mögliche Gefahr ab. Der Streitpunkt ist meines Erachtens weniger der Populationsschutz an sich. Diskutieren könnte man aber eventuell darüber, ob wirklich eine hinreichend konkrete Gefahr für Menschen bestand und ob es nicht eventuell doch mildere Mittel gegeben hätte, die man noch genauer hätte prüfen müssen. Bei der Gefahrenprognose zum Beispiel könnte man überlegen, ob es denn wirklich eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen gab. Denn konkrete Angriffe auf Menschen gab es, soweit mir bekannt, bisher noch nicht. Und bezogen auf Alternativen könnte man fragen, ob es nicht noch weiterer oder strukturierterer Vergrämungsmaßnahmen bedurft hätte. Insgesamt aber, und ich möchte betonen, dass ich als Außenstehender ohne Akteneinsicht wirklich nur eine vorsichtige Einschätzung abgeben kann, insgesamt scheint mir aber, dass die Ausnahmegenehmigung in der Tat rechtmäßig erfolgt ist und deshalb grundsätzlich die Ausnahme vom Tötungsverbot aus meiner Sicht rechtmäßig ist.
Geklagt hatten da ja Naturschutzvereine gegen diese Abschussgenehmigung. Wieso dürfen Naturschutzvereine eigentlich klagen? Eigentlich darf ja nur klagen, wer betroffen ist von einer staatlichen Maßnahme.
In der Tat, da besteht im Umwelt- und Naturschutzkontext eine Besonderheit, die gibt es auch schon seit einigen Jahren. Das ist geregelt im Umweltrechtsbehelfsgesetz. Danach dürfen anerkannte Umweltverbände in bestimmten Kontexten klagen, gewissermaßen stellvertretend für die Umwelt und die Natur. Und anerkannte Umweltverbände dürfen gegen eine solche Abschussgenehmigung für einen Wolf klagen, weil ihnen ein solches Verbandsklagerecht in diesem Kontext noch eingeräumt ist. Voraussetzung ist, vereinfacht gesagt, dass die Entscheidung Vorschriften des Umwelt- oder Naturschutzrechts betrifft. Und die Ausnahmegenehmigung zur Tötung eines Wolfs betrifft den Artenschutz und fällt damit unter den Anwendungsbereich dieses Umweltrechtsbehelfsgesetzes.
Nun hat die Naturschutzinitiative ja im Eilverfahren verloren, final vom VGH Mannheim. Und die Hauptsache, die ist ja immer noch anhängig beim Verwaltungsgericht Stuttgart. Da wurde ja auch noch gar nicht inhaltlich in der Hauptsache entschieden. Wie erwarten Sie, dass das weitergeht, jetzt wo das Eilverfahren abgeschlossen ist und der Hornisgrindewolf seine Zeit überlebt hat und gar nicht mehr abgeschossen werden darf?
Der Wolf hat da in der Tat Glück gehabt. Rechtlich wird es wie folgt weitergehen. Die Naturschutzinitiative hat bereits angekündigt, dass sie den Rechtsweg weiter bestreiten wird. Zunächst einmal will sie das Hauptsacheverfahren natürlich durchlaufen und danach, so die Ankündigung, notfalls eben auch bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen und hat insoweit auch bereits angekündigt, dass es auch anstrengen wird, dass eine Vorlage an den EuGH ergeht.
Ja, soweit also Alexander Stark. Aber wir wollen ja, das habe ich am Anfang auch so gesagt, nicht nur über diesen einen, den Hornisgrindewolf, reden, sondern das Thema Weiten. Es gibt auch eine aktuelle Gesetzesänderung. Worum geht's genau dabei?
Ja, denn ganz unabhängig vom Hornisgrindewolf, das war quasi wirklich nur ein zeitlicher Zufall, hat der Bundestag beschlossen, den Schutzstandard für Wölfe im deutschen Recht herunterzufahren. Früher gab es das im Bundesnaturschutzgesetz, also hohe Anforderungen, um Wölfe überhaupt rechtlich zu entnehmen, wie es so schön heißt. Und jetzt soll der Wolf vom Bundesnaturschutzgesetz ins Bundesjagdgesetz überführt werden. Das Ziel, das sagt Landwirtschaftsminister Alois Rainer, ist der Schutz von Weidetieren und der präventive Herdenschutz dabei.
Und das ist ja durchaus eine ziemliche Abkehr von dem, was bisher so galt. Der Wolf war ja im deutschen und auch im europäischen Recht besonders streng geschützt. Ich erinnere mich auch noch an EuGH-Entscheidungen, die zum Beispiel auch gesagt haben, bei Wölfen, die gefährlich werden für Herden, muss erstmal alles, was überhaupt in Frage kommt, unternommen werden, um die Herde zu schützen mit Zäunen, mit elektrischen Zäunen, auch wenn das teuer ist, wenn es Geld kostet, bevor man überhaupt an einen Abschuss denken kann. Auch dieses Thema, also diese Abkehr von der bisherigen Politik in Sachen Wolf, auch darüber hast du mit Professor Stark gesprochen. Wir hören nochmal rein.
Herr Stark, warum ist der Wolf eigentlich im europäischen Recht so streng geschützt bisher?
Dafür gibt es eine rechtliche und eine tatsächliche Antwort. Die rechtliche ist wie folgt. Der strenge Schutz des Wolfs ergibt sich zunächst aus dem System der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie. Diese Richtlinie unterscheidet verschiedene Schutzregime für eine Vielzahl von Tierarten. Der Wolf war lange in Anhang 4 eingeordnet. Das ist das strengste Schutzregime. Das bedeutet als Konsequenz, vereinfacht gesagt, töten oder fangen ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich. Tatsächlich hat das Ganze folgenden historischen Hintergrund. Der Wolf war in weiten Teilen Europas im 19. und 20. Jahrhundert praktisch ausgerottet, als Ergebnis gezielter menschlicher Verfolgung. Vor allem in den 1970er Jahren begannen einzelne Länder, das zu ändern und Wölfe stärker unter Schutz zu stellen. Beispielsweise in Italien. Durch den strengen Schutz der FFH-Richtlinie aus dem Jahr 1992 und anderer Naturschutzinstrumente konnten sich die Populationen wieder nachhaltig und gebietsübergreifend erholen. Das zeigt sich heute. Heute leben wieder über 21.000 Wölfe in Europa. Und das sind deutlich mehr, nämlich knapp über 60% mehr als noch vor 10 Jahren. Eine große Erfolgsgeschichte. Und diese Rückkehr gilt in der Naturschutzforschung als eines der erfolgreichsten Beispiele für Artenschutz. Und wenn man jetzt das anders wendet, ist das in Anführungszeichen Problem des Wolfes gewissermaßen die Kehrseite unserer erfolgreichen Erhaltungsmaßnahmen.
Der Wolf, ein ständiges Streitthema, auch vor den Gerichten. Der EuGH, der hat in der Vergangenheit da besonders hoch den Wolfschutz angesetzt. Was hat der EuGH zum Wolf gesagt?
Genau, der EuGH hat sich in verschiedenen Entscheidungen mit dem Wolf oder eben der Tötung von Wölfen beschäftigt. Und er hat in seinen Entscheidungen zunächst einmal immer den Schutz des Wolfes hervorgehoben. Und er hat deutlich gemacht, dass Ausnahmen vom Tötungsverbot nur unter sehr, sehr engen Voraussetzungen zulässig sind. Maßgeblich für die gesamte Beurteilung ist die sogenannte FFH-Richtlinie. Und aus der ergeben sich, was der EuGH auch regelmäßig betont, insbesondere 3 Voraussetzungen für die ausnahmsweise Tötung von Wölfen. Erstens müssten die Behörden mit der Tötung ein klares und konkretes Ziel verfolgen, etwa die Verhinderung erheblicher Schäden oder eben den Gesundheitsschutz. Zweitens darf es keine andere zufriedenstellende Lösung zu der Tötung geben, beispielsweise Schutzmaßnahmen für Weidetiere. Und drittens darf der Abschuss den günstigen Erhaltungszustand der Population nicht gefährden. Da es sich dabei um eine Ausnahmeentscheidung handelt, sind diese Voraussetzungen eben auch sehr eng auszulegen. Und bei der Beurteilung dessen darf man sich nicht auf Vermutungen stützen, sondern das Ganze muss auf belastbaren wissenschaftlichen Grundlagen beruhen. Was man aber auch hinzufügen muss, der EuGH hat mit seiner Rechtsprechung keine wirklich neuen Maßstäbe gesetzt, sondern er hat letztlich die Vorgaben der FFH-Richtlinie, insbesondere Artikel 14 und 16, schlichtweg ernst genommen und präzisiert.
Sie sagen nicht, der EuGH ist kein Wolfsaktivist, sondern der EuGH hat schlicht umgesetzt, was die Europäische Union zum Wolf bisher vorgesehen hat. Was war denn bisher erlaubt, so generell, wenn man mit Wölfen umgegangen ist in Deutschland?
Nach derzeit noch, muss man hinzufügen, geltender Rechtslage unterliegt der Wolf dem Schutzregime des Naturschutzrechts. Grundlage ist einerseits die erwähnte FFH-Richtlinie und andererseits auch die Umsetzung im Bundesnaturschutzgesetz in Deutschland. Der Wolf darf nicht getötet, nicht gefangen und nicht erheblich gestört werden. Es gibt bestimmte Fütterungsverbote, damit der Wolf sich nicht annähert und sich zu sehr mit dem Menschen in Anführungszeichen anfreundet. Aber zu dem Ganzen sieht das Naturschutzrecht eben auch Ausnahmen vor. Ausnahmen beispielsweise, weil es zur Abwendung erheblicher landwirtschaftlicher Schäden wie Nutztierrisse, wie es in den Medien insbesondere eben immer relevant ist und diskutiert wird, geben könnte oder auch der Schutz der öffentlichen Sicherheit. Wichtig zu sehen ist, dass als unionsrechtliche Grenze immer zu beachten ist, dass es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, also keine Schutzmaßnahmen zum Schutz des Wolfes, die diese Gefahren verhindern. Und zweitens, dass der günstige Erhaltungszustand der Population nicht gefährdet wird. Und wenn aber es zu einem ungünstigen Erhaltungszustand der Population kommt, dann müssen die notwendigen Maßnahmen vorgenommen werden, damit wieder ein günstiger Erhaltungszustand erreicht wird.
Alles klar, Sie haben gerade schon gesagt, dass es zurzeit die geltende Rechtslage noch ist. Tatsächlich ist ja schon was in der Pipeline, eine Gesetzesänderung. Der Wolf, der soll ins Bundesjagdgesetz aufgenommen werden. Was ändert das denn?
Die Änderung ist relativ komplex. Es ist keine Detailanpassung von einzelnen Unterabsätzen oder Vorschriften, sondern es ist wirklich gewissermaßen ein komplett neuer Regulierungsansatz. Deswegen kann ich das hier auch wirklich nur in groben Zügen skizzieren, was erfolgen soll. Die Gesetzesänderung hat 2 Elemente. Zum einen wird das Bundesjagdgesetz geändert und zum anderen das Bundesnaturschutzgesetz. Zunächst zum Bundesjagdgesetz. Zum einen und maßgeblich wird der Wolf jetzt in das Bundesjagdgesetz aufgenommen und das heißt, er wird eine sogenannte jagdbare Tierart. Ziel des Ganzen ist natürlich eine Erleichterung. Ziel des Ganzen ist aber eben auch ein regionales Bestandsmanagement, das neben der regulären Bejagung auch die gezielte Entnahme von sogenannten Problemwölfen nach Nutztierrissen oder sonstigen Ereignissen rechtssicher ermöglicht. Die Regelung ist durchaus komplex. Vielleicht eine Unterscheidung, die noch wichtig ist. Der Entwurf unterscheidet insbesondere, ob hinsichtlich des Wolfes ein günstiger oder ein ungünstiger Erhaltungszustand besteht. wenn sich die Tierart Wolf, wovon gegenwärtig ausgegangen wird, in einem günstigen Erhaltungszustand befindet, dann hat die Behörde einen revierübergreifenden sogenannten Managementplan aufzustellen. Ein solcher Plan soll gewährleisten, dass die Jagd mit der Beibehaltung des Erhaltungszustands vereinbar ist. Und wenn ein solcher Plan besteht, dann, und das ist durchaus weitgehend, darf die Jagd in diesem Szenario ganz regulär ausgeübt werden, ohne dass es notwendigerweise eine Genehmigung oder etwas Sonstiges bedarf. Besteht hingegen ein ungünstiger Zustand, dann ist die Behörde verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um den Erhaltungszustand zu verbessern, sodass künftig eben wieder ein günstiger Zustand erreicht werden kann. Solche Maßnahmen können zum Beispiel die räumliche oder zeitliche Beschränkung der Jagd, eine Limitierung der Abschusszahlen oder auch ein generelles Jagdverbot umfassen. Aber, und das möchte ich betonen, auch bei einem ungünstigen Erhaltungszustand ist die Jagd auf schadensverursachende Wölfe zulässig. Beispielsweise dann, wenn das der Abwendung wirtschaftlicher Schäden oder der menschlichen Gesundheit dient. Interessant ist dabei, dass eine Genehmigung nicht erforderlich ist, wenn dies zur Abwendung wirtschaftlicher Schäden, Stichwort Nutztiere, dient. Hingegen schon, wenn damit andere Ziele, zum Beispiel Schutz der menschlichen Gesundheit, verfolgt werden. Neben dieser Änderung des Bundesjagdgesetzes wird auch das Bundesnaturschutzgesetz geändert. Und zwar wird dort die Sonderregelung 45a Bundesnaturschutzgesetz gestrichen. Die ermöglichte in der Vergangenheit die Entnahme von Wölfen, auch mehreren Tieren eines Rudels, wenn die Kausalkette, welcher Wolf hat welchen Schaden verursacht, nicht klar war.
Vielen Dank für diesen Überblick über das Bundesjagdgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz und seine Änderung. Man ist ja ein bisschen verwirrt. Das ist ja schon lange eine Förderung von Landwirten, dass der Wolf weiter oder leichter jagbar ist. Wieso kommt das Gesetz jetzt? Wieso ist jetzt gerade diese Änderung möglich geworden?
Das ist eine sehr gute Frage und Beobachtung. Die nationale Reform jetzt wäre vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. Sie wurde jetzt möglich, weil sich auch zuvor das internationale, das europäische Schutzregime geändert haben. Im März 2025 wurde in der Berner Konvention, das ist ein völkerrechtliches Abkommen zum Schutz europäischer Wildtierarten, der Schutzstatus des Wolfs von streng geschützt auf geschützt herabgestuft. Das hat die EU zum Anlass genommen, den Wolf im System ihres europäischen Naturschutzrechts auch zu ändern. Konkret, der Wolf unterliegt in der EU zwar noch dem Schutz des europäischen Naturschutzrechts, aber nicht mehr der strengsten Schutzkategorie, sondern eben der zweiten Kategorie. Etwas technischer gesprochen, der Wolf ist jetzt nicht mehr in Anhang 4, sondern in Anhang 5 der FFH-Richtlinie gelistet. Während Arten des Anhangs 4 einem besonders strengen Schutzregime unterliegen, können Arten des Anhangs 5, wozu jetzt auch der Wolf gehört, grundsätzlich genutzt oder reguliert werden, sofern letztlich ihr günstiger Erhaltungszustand gewahrt bleibt. Erst diese europarechtliche Änderung und die Herabstufung des Schutzniveaus eröffnete der Bundesregierung den Spielraum für das jagdrechtliche Wolfsmanagement.
Steht dann der Wolf jetzt jedem anderen Wildtier gleich oder gibt es immer noch Restschutzmaßnahmen für ihn?
Ja und nein. Das erfordert auch eine differenzierte Betrachtung. Auch nach der Reform steht der Wolf grundsätzlich nicht einfach jedem anderen Wildtier gleich. Zwar soll er in das Bundesjagdgesetz aufgenommen werden und damit grundsätzlich zu den jagbaren Tierarten gehören. Insoweit in der Tat besteht eine Gleichheit zu auch anderen Wildtieren. Dennoch aber bleibt der Wolf weiterhin eine nach europäischem Naturschutzrecht geschützte Tierart. Und das ist dann eben auch der entscheidende Unterschied. Der Wolf fällt weiterhin unter das Schutzregime der FFH-Richtlinie. Und auch wenn sein Schutzstatus reduziert wurde, die Entnahme oder Nutzung ist nach wie vor nur zulässig, wenn die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass der günstige Erhaltungszustand der Population Wolf erhalten bleibt. Das unterscheidet ihn von solchen Wildtieren, die nicht dem europäischen Naturschutzrecht unterfallen. Dieser unionsrechtliche Hintergrund, der Schutzstatus im europäischen Naturschutzrecht, der wird grundsätzlich auch im Bundesjagdgesetzentwurf aufgegriffen. Eine Besonderheit besteht gegenüber anderen Wildtieren aber auch künftig insoweit, als die zuständige Behörde unter bestimmten Voraussetzungen wie Schäden gezielt anordnen können, dass die Jägerin oder der Jäger die Jagd ausüben muss. Betonung auf muss. Der Gesetzentwurf betont, dass eine solche Jagd Pflichtcharakter hat, was sonst in der Jagd eigentlich unüblich ist. Denn normalerweise steht die Jagd, wenn auch durch Abschusspläne und Zeiten eingeschränkt, im Ermessen der Jägerin oder des Jägers. Dieses Ermessen kann bei Wölfen auf null reduziert werden. Das zeigt als Fazit, der Wolf ist nicht mit jedem anderen Wildtier vergleichbar, sondern, so meine Einschätzung, er nimmt durchaus eine Sonderrolle ein, auch wenn Vergleichbarkeiten bestehen.
Ist das so einfach möglich oder könnte da das Verfassungsrecht oder das Europarecht noch einen Strich durch die Rechnung machen?
Die Frage nach Rechtsstreitigkeiten ist berechtigt, denn Naturschutz- und Tierschutzorganisationen haben schon im Gesetzgebungsverfahren das Ganze sehr kritisch beurteilt und beobachtet. Ich glaube aber, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das Gesetz als solches unmittelbar vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird und angegriffen wird. Realistischer erscheinen mir Klagen gegen einzelne individuelle konkrete Maßnahmen nach dem künftigen Bundesjagdgesetz, beispielsweise gegen individuelle Abschlussgenehmigungen. Umweltverbände können solche Entscheidungen aufgrund des Verbandsklagerechts gerichtlich überprüfen lassen. Solche Verfahren würden zunächst vor den Verwaltungsgerichten geführt und könnten im weiteren Verlauf auch den Europäischen Gerichtshof im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens beschäftigen. Also dann, wenn Fragen zur Auslegung der FFH-Richtlinie auftreten und die Gerichte Zweifel dahingehend haben, ob die Umsetzung mit dem europäischen Recht vereinbar ist. Und das erscheint aus meiner Sicht durchaus realistisch. Und da es durchaus Zweifel gibt, ob alle Regelungen des neuen Entwurfs mit dem europäischen Naturschutzrecht vereinbar sind, erscheint es mir durchaus möglich, hier Erfolgsaussichten zu sehen.
Ja, soweit also Alexander Stark, mit dem du, Tobias, gesprochen hast. Wie ist denn jetzt aktuell eigentlich der Stand dieses Gesetzgebungsverfahrens?
Ja, also der Bundestag, der ist schon durch. Der hat das Gesetz beschlossen und jetzt liegt es beim Bundesrat, also bei der Länderkammer. Und der Bundesrat, der hat seine Sitzung angesetzt, um über das Thema zu sprechen und auch darüber abzustimmen, am 27. März. Also wenn wir heute am 11. März aufzeichnen, in etwa 2 Wochen. Bisher zeichnet sich aber nicht ab, dass das Gesetz bei den Ländern auf Widerstand stoßen dürfte. Ich gehe also davon aus, dass das auch Wirklichkeit wird, das Gesetz.
Genau, und je nachdem, wann ihr uns gerade hört, wann ihr diesen Podcast hier hört, ist diese Sache dann möglicherweise ja schon komplett in trockenen Tüchern. Wir werden auf jeden Fall weiter draufschauen, was mit dem Hornisgrindewolf weiter passiert und auch was mit dem Wolfsschutz in Deutschland weiter geschieht. Damit sind wir am Ende dieser Folge der JustizreporterInnen und wie es sich gehört, habe ich einen Podcast-Tipp für euch mitgebracht. Die KollegInnen von Deutschlandfunk Nova haben sich in ihrem Podcast Update Erde mit Artenschutz auseinandergesetzt, und zwar anlässlich der vergangenen Weltklimakonferenz.
Anka, hast du schon mal echten Pelz angehabt?
Ich glaube nur mal zum Spaß im Secondhand-Laden.
Ja, ich auch nur zum Spiel. Ich habe früher bei meiner Oma immer auf dem Dachboden rumgewühlt und nach krassen Sachen gesucht. Und da waren eben Pelzmäntel dabei.
Pelzmäntel, gleich mehrere.
Ja, so habe ich es in Erinnerung. So eine Handtasche aus Krokodilleder, ein Briefbeschwerer. Ich glaube, der war aus Elfenbein.
Boah, da hast du aber schon alles jetzt aufgezählt.
Ja, das waren halt Sachen aus den 60er, 70er Jahren. Und das war halt in damals.
Ja, Krokodilleder habe ich auch öfter gesehen mal früher. Aber mittlerweile ist das ja stark eingeschränkt. Und zum Beispiel bestimmte Pelze, Tropenhölzer und Elfenbein dürfen ja kaum noch verkauft werden.
Ja, weil es da um Tiere und Pflanzen geht, die bedroht sind. Und deshalb gibt es da inzwischen strenge Regeln, über die gerade bei einer Konferenz diskutiert wird.
Wir gucken, helfen diese Regeln und geht es da auch um Tiere und Pflanzen, mit denen wir was zu tun haben.
Update Erde, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, hört da rein. Tobias, ganz herzlichen Dank, dass du mal wieder dabei warst.
Sehr gerne.
Das hat mir eine große Freude gemacht. Und natürlich auch euch einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, dann meldet euch bei uns. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns über jede Nachricht, Themenvorschläge, Kritik. Alles ist willkommen und alles wird gelesen. Das war's für heute. Ganz herzlichen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.